lesen, eine Frau, die eine Analyse anfängt, die hat praktisch keine Ahnung von dem Prozess, was eigentlich denn dort sein wird. Und selbst wenn in der ersten Stunde der Therapeut ihr noch Erklärungen gibt, es ist einfach wie, man lässt sich in etwas ein, wo man überhaupt nachher nicht sehen kann, wie das weitergeht. Und die ganze Sache mit Gefühlsübertragung und so weiter, das ist einem doch überhaupt nicht klar, wie denn das in der Realität ist. Und dort habe ich das Gefühl, dass dort müssen den Frauen irgendeine Möglichkeit geben werden. Also ich habe im Moment eine Idee, dass es eine Gruppe gäbe, die vielleicht jeweils 4-5 Sitzungen würden machen, wo eine Frau, die eine Therapie neu anfängt, könnte in die Gruppe gehen, wo Frauen zusammenfasst, die auch mit Therapien angefangen haben und wo man jeweils einfach die ersten Fragen, die Frauen haben, nach einer Stunde könnte gemeinsam besprechen.
Also sozusagen als Vergleich, als Kontrolle.
Also eine geleitete Gruppe, würde ich sagen, mit einer Therapeutin, die Erfahrung hat. Mhm. Und wo die Frau mit den ersten Fragen von einer ersten Stunde, wo man noch überhaupt nicht weiss, was jetzt passiert, einmal könnten hingehen. Also das fände ich schon eine Möglichkeit, die jetzt für mich ganz wichtig wäre. Mhm. Ich meine, viele Sachen passieren natürlich erst viel später, dann im Verlauf von einem Jahr oder zwei. Und dann ist sicher ganz wichtig, dass es eine Person gibt, wo man sich dann könnte hinwenden. Aber ich denke, außerdem, dass man vielleicht ein Papier auch verteilt über die Rechte von der Klientin, ich weiß nicht, da würde ich dann auch noch fragen, ob es bereits schon so etwas gibt. Mhm. Aber außerdem fände ich so eine konkrete Möglichkeit, von einer, wie eine Einführung eigentlich in eine Therapie, ist jetzt für mich eine von der präventiven Möglichkeiten.
Mhm. Also dass die Frau könnte vergleichen, kontrollieren, überprüfen, passiert mit mir, oder habe ich Erlebnisse, die andere Frauen auch haben am Anfang von der Therapie, oder ist bei mir etwas gespässig?
Oder nur auch oder? Zum Verstehen, was passiert eigentlich da, oder was erwartet mich noch?
Ja. Das halte ich für ganz fragwürdig und ich glaube an so etwas nicht, weil es meiner Meinung nach auch unmöglich macht, dass die Frau sich zuerst einmal wirklich einlässt. Da sind ja dann mehrere, wie gleich noch mit, die da mit therapieren. Und ich denke, es ist ja doch so, die Psychoszene, die seriöse und die unseriöse, ist ja relativ breit bekannt. Es gibt unendlich viele Bücher über die verschiedensten Therapieformen und Methoden und was dort zu erwarten ist und was nicht zu erwarten ist. Also diese Form der Information, denke ich, ist möglich. Und ich glaube auch, dass die Schwierigkeiten der Therapie in der Regel gar nicht zu Beginn auftauchen. Also diese Frauen würden alle gar nicht erfasst, die ich jetzt beispielsweise kenne, die solche Übergriffe erlebt haben, sondern das passiert im Laufe der Therapie. Fruchtbarer und ganz wichtig finde ich, dass es so etwas wie Vertrauenstherapeutinnen und Vertrauenstherapeuten geben sollte in den verschiedenen Regionen. Das wird auch in Deutschland diskutiert als Prävention von Therapieschäden allgemein. Als Anlaufstellen, wo verfahrene Verstrickungen in der Therapie angeschaut werden können. Und ich denke, ich glaube, es ist eine allgemeine Erfahrung, dass Menschen, die in Therapie sind, ja eher sehr loyal sind. Und wenn sie in einer so starken, konflikthaften therapeutischen Situation sind, dann die Möglichkeit haben, das nicht als unkollegial empfinden zu müssen, sondern sich auseinandersetzen können mit jemandem vom Fach. Ich finde das fruchtbar. Mhm,
mhm. Ja, ist nochmal, also hat nochmal eine von euch eine Anregung zu der Prävention und sonst machen wir vielleicht eine kurze Pause. Aber ich würde gerne den Fragekomplex von der Prävention zusammennehmen, dass wir nach der Musik weiterfahren mit.
Was macht der Betroffene? Ich habe viele Vorschläge für Prävention.
Du hast noch viele? Ja. Vielleicht machen wir dann doch ein bisschen Musik, damit wir uns ein bisschen entspannen können und die Hörerinnen auch. Mhm. You better think about what you're trying to do to me. Think, let your mind go, let yourself be free. Let's go back, let's go way on the way back when. I didn't even know you, you couldn't have been too much more than 10. Just now, I ain't no psychiatrist, I ain't no doctor. Also wir haben unterdessen intensiv weiter diskutiert. Wir sind stehen geblieben beim Vorschlag von der Charlotte. Frauen, die mit einer Therapie anfangen, treffen sich regelmäßig in einer Art Selbsthilfegruppe. Oder ich weiß nicht, das ist vielleicht ein falscher Ausdruck, aber immer treffen sie sich mit anderen Frauen, die angefangen haben mit einer Therapie, in Begleitung von einer Therapeutin und tauschen aus, was für Erfahrungen sie gemacht haben am Anfang von der Therapie. Habe ich das etwa richtig wiedergegeben?
Ja, genau. Ja. Und ich habe doch das Gefühl gehabt, eigentlich, Ursula, dass das sehr wichtig könnte sein, weil ich denke mir immer, warum muss das so sein, dass eine Frau in eine Therapie geht und sich in einen Prozess übergibt, wo so tief greifende Wirkungen hat in ihrem Leben, also wo vielleicht ihr viel näher geht als alles, was sie in Beziehung erlebt hat vorher, dass sie sich in das hineinbegibt und aber keine Ahnung hat vorher, was da auf sie zukommt. Ich meine, sie kann es eh nicht wissen, auch wenn sie das bespricht. Sie wird nie das alle Situationen können kennen. Aber ich denke, es ist doch genau, wie man sagt, also jeder kann Vater und Mutter werden und muss nichts lernen, das kann man einfach von sich aus. Oder? Aber man sieht ja dann, wie es tatsächlich rauskommt. Und ich denke, es ist doch ganz wichtig, dass man gewisse Kenntnisse hat von diesen Prozessen, die dort dann ablaufen, dass man einfach Fragen stellen kann. Und das, was du gesagt hast, Ursula, mit den Büchern, ich glaube nicht, dass viele Frauen sich mit den Büchern, die jetzt vermehrt sind, können auseinandersetzen mit dieser Thematik. Also die sind ja nicht so einfach zum Lesen.
Aber also, da wird der Kopf geschüttelt und da ist Bewegung am Tisch. Da gibt es offensichtlich.
Also ich bin prinzipiell einverstanden mit dir, Ursula, dass ich denke, dass das verwirrt mich. Also dass es am Anfang irgendwie mal ein Entscheid wird, ich steige ein. Wobei ich das schon verstehe, was du sagst. Also ich versuche es so zu lösen, wobei das ist auch keine Lösung, aber es ist ein kleiner Versuch in die Richtung, dass ich sage, wir arbeiten mal 5 Stunden und machen mal ein Stückchen Arbeit miteinander und wir spüren, was das etwa könnte sein oder eben nicht. Also dann findet man vielleicht auch heraus, also wir passen wirklich nicht zusammen, weil ich habe noch Mühe, nach einer Stunde jetzt
so einen Entscheid
zu fällen. Auch von meiner Seite her nicht. Und ja, dass man dann nach 5 Stunden schaut, wie fühlen wir uns beide, was haben wir das Gefühl, was werden die wichtigen Themen sein, die uns könnten beschäftigen, vielleicht auch die Schwierigkeiten, die wir könnten haben, oder wir spüren beide, es geht nicht. Also irgendwo, da ist, ich fühle mich immer so gar nicht bei mir. Also es kommt schon selten vor, also es gibt wenig Kriterien, also irgendwo jemand ist mir, das gibt es ja, einfach unsympathisch. Es gibt sehr wenige, ich komme jetzt gar nicht mit in den Sinn, aber es könnte auch sein, oder? Oder jemand macht mir Angst, löst irgendeine Angst in mir aus, oder jemand verunsichert mich so, oder ich fühle mich so gehemmt. Es kommt mir jetzt kein Fall in den Sinn, aber es kann sein, theoretisch. Ja. Und dann möchte ich auch sagen, das geht nicht, da bin ich nicht die richtige
also auch
Person.
Also als Therapeutin würdest du die Möglichkeit
ja,
haben?
Ja, das sage ich auch. Und dann sage ich auch, dass ich wirklich von Zeit zu Zeit auch ansprechen will, was läuft, was ist der Prozess zwischen uns und dass wir das von Zeit zu Zeit anschauen.
Aber das also wenn du das machst, das finde ich natürlich sehr gut, oder? Wenn du dann wirklich über das redest, wo läufst, also dass jetzt Beziehung etwas ganz Wichtiges wurde ist oder die Liebesgefühle, die können entstehen, wenn du eben das thematisierst.
Ich finde es wichtig, dass das da
einflüsst. Aber ich möchte wissen, wie viele Therapeuten das denn wirklich machen in diesem Prozess.
Ich denke, dass jeder
Fall. Weil dann könnte das eben viel weniger passieren, wenn man über das reden.
Aber ich
das
glaube,
natürlich sehr gut.
Dass verantwortungsbewusste Therapeuten diese Dinge auch thematisieren. Und ich halte es für einen Fehlschluss zu glauben, wenn das eine Präventivmaßnahme sein soll, dass innerhalb von 5 Stunden erkannt werden könnte, dass dieser Therapeut ein möglicher Missbraucher
Nein,
ist.
Um das geht es überhaupt nicht. Es geht nur darum, dass Frau, die sich in Therapie begibt, einmal eine Ahnung hat von dem, was eine Therapie oder zum Beispiel eine Analyse überhaupt ist. Weil so, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, wie viele Frauen, die ich gehört habe, die Erfahrung gemacht haben, sie wissen gar nicht, was das ist oder was denn überhaupt das Heilende ist oder was da überhaupt läuft, dass zum Beispiel Beziehung das Zentrale ist und nicht einfach ein Erzählen von irgendwelchen Erinnerungen aus der Vergangenheit. und so weiter. Also man hat praktisch, ich würde sagen, viele Frauen mit mir inbegriffen seiner Zeit, haben keine Ahnung, was da läuft und was so eigentlich das Wichtige ist. Mhm.
Also wenn ich dich richtig verstanden, so eine Art, so eine Art Know-how-Vermittlung von was läuft ab, also wie... Was entsteht eigentlich in der Therapie? Und was heilt mich?
Oder ja,
was
und gerade jetzt für diese Thematik würde ich noch sagen, etwas ganz Wichtiges, wo die feministischen Therapeutinnen in Deutschland vor allem darüber geschrieben haben, dass die Frauen am Anfang oder in der ersten Zeit von Therapie überhaupt mal lernen, sich zu wehren, also überhaupt zu spüren, dass sie ein Recht haben, also sie gehen in eine Therapie, sie zahlen Geld, sie haben auch Recht, sie haben nicht nur Pflichten. Mhm. Sie haben Rechte, die sie wahrnehmen können. Und was sind die Rechte? Und zum Beispiel nur schon die Möglichkeit, Nein zu sagen. Diese Möglichkeit haben ganz viele Frauen überhaupt nicht, wenn sie in Therapie kommen. Oder überhaupt nur etwas in Frage stellen. Vor allem, wenn sich sehr schnell dann das verschiedene Verhältnis von Macht oder die Abhängigkeit einstellt. Mhm. Und wenn Frauen nicht können, etwas in Frage stellen, dann können sie ja nicht den Therapeut zu fragen, ist jetzt das, was ist jetzt das und was passiert jetzt? Oder wenn sie nicht können, Nein sagen, das sind vielleicht ganz wichtige Sachen, ja, die müssen am Anfang von einer Therapie passieren.
Ja, aber ich glaube, Charlotte, wenn du meinst, dass in 10 Stunden eine Frau, die ihr Leben lang nicht Nein sagen konnte, das dann lernt, sonst wäre das ja wie eine Probetherapie. Ja. Oder es müsste zur Therapie noch immer eine begleitende andere sein.
Nein, ich wollte, das ist jetzt nur eine Erklärung zu dem, was ich gesagt habe, wie die Situation von der Frau ist, wo noch gar nicht weiss, das hat jetzt mit dem nichts mehr zu tun gehabt von vorher. Also das war für mich schon ein Schritt weiter. Ich habe es nur geredet von dieser Situation.
Ich würde gerne weiterfahren. Vielleicht sind noch andere Ideen eurerseits herum. Was kann eine Frau machen, dass ihr das nicht geschieht? Und sonst wäre mir auch ein grosses Anliegen darauf zu reden kommen, was macht eine Frau, die das erlebt hat? Also die jetzt daheim sitzt und merkt, irgendwie kommt mir das bekannt vor, was die da redet. Und mir wäre es ein Anliegen, dass man vielleicht darauf zu reden kommt, was kann so eine Frau machen. Aber auch gibt es schon Erfahrungen mit Frauen, die mit dem gegen aussen getreten sind, die gesagt haben, mein Therapeut hat mich irgendwie sexuell missbraucht, ausgebeutet, ist mir zu nachgetreten. Ich würde gerne über diese beiden Sachen reden. Vielleicht zuerst mal, was kann eine Frau machen, die betroffen ist?
Also ich denke, was sie vor allen Dingen machen kann und in der Regel auch machen wird, weil es sich zu einer inneren Notwendigkeit erweist, sie schafft das nicht, diesen Missbrauch in der Therapie allein aufzuarbeiten. Mhm. Sie wird damit nicht fertig. Mhm. Und in der Regel wird sie auch nicht damit fertig, das nur jetzt einer Freundin zu erzählen. Mhm. Ganz gut finde ich und sicherlich einen ersten wichtigen Schritt, beispielsweise, wenn hier auch in Zürich mehr Selbsthilfegruppen für Frauen entstünden, die in euren Therapien sexuelle Übergriffe erlebt haben. Also einmal alle diese Dinge, die man weiß von Selbsthilfegruppen, also das Gefühl von Solidarität, nicht allein sein mit dieser Thematik. Ich denke, das ist schon mal ganz etwas Wichtiges.
Gibt es schon so Gruppen in Zürich?
Unseres Wissens nicht.
In Zürich gibt es noch keine.
Also es wäre etwas, was man noch müsste machen und gründen.
Ja, es gibt meines Wissens in Basel eine, die aber geleitet ist, die eine Therapeutin begleitet. Ja.
Und was könnte eine Frau machen, die in Zürich oder in der Region lebt und jetzt eben, wo noch keine so eine Selbsthilfegruppe aus dem Boden will stampfen?
Also es ist eine Möglichkeit, dass eine Frau sich könnte in eine geleitete Gruppe begeben, wobei die Gruppe noch nicht besteht. Es hat die erste Therapeutin, die bereit wäre. Mhm. Das heisst, alle Frauen, die daran interessiert werden, könnten sich melden und dann könnte so eine Gruppe entstehen.
Und wo sie sich könnten melden, würden wir am Schluss von der Sendung durchgeben. Mhm. Was könnte man noch machen als Betroffene?
Also man könnte sich eben zum Beispiel, wenn es um einen ärztlichen Therapeuten handelt, könnte man sich an die Ärztegesellschaft wenden.
Und sich also wenn man einen Therapeut hat, der in der Erstausbildung Arzt war.
Ja. Ja. Also wenn es darum geht, dass man will, dass dem das Handwerk gelegt wird oder dass der Verwarnung bekommt. Mhm. Also soviel ich weiss, hat die Ärztegesellschaft verschiedene Sanktionsmöglichkeiten von Verwarnung, Buß bis zum Ausschliessen. Es ist ja auch, es kann auch strafrechtlich verfolgt werden. Also manchmal ist das ein wichtiger Schritt für eine Frau, das zu machen, also einen Prozess anzusprechen.
Gerechtigkeit zu verschaffen. Jawohl,
genau.
Ich denke aber noch eine Frau auf sich, wenn sie, also angenommen, eine Frau ist von einem Therapeut mit einer medizinischen Erstausbildung missbraucht worden und sie will sich jetzt an die Ärztegesellschaft wenden. Mhm. Auf was für einen Weg begibt sie sich da? Also was wartet auf sie? Mhm.
Also ich denke, ich habe ja vorhin ein Beispiel erzählt, was da ich wichtig würde finden, das haben wir vorher diskutiert, also dass da beim ersten Gespräch eine Frau, also eine Ombudsfrau wäre, die eine andere Sensibilisierung hat für das Thema und anders damit umgehen.
Gibt es eine Ombudsfrau bei der Ärztegesellschaft oder müssen wir das fordern?
Das weiß ich nicht.
Ich denke, dass man das wohl fordern müsste. Mhm. Mir ist jetzt persönlich keine bekannt, was aber noch nicht sagt, ob die über die tatsächliche Existenz, so viel ich jetzt weiß. Und ich denke auch, dass wir unterscheiden müssen zwischen einem Prozess anstrengen oder eine Beschwerde bei der Ärztegesellschaft oder, wenn es sich um einen nichtärztlichen Psychotherapeuten handelt, bei der Standesorganisation, der dieser Therapeut angehört.
Also das heißt, die Technik, das Modell, das im Hintergrund steht vom Schaffen von dem Therapeut, das würde bedeuten, dass er dann eben beispielsweise bei der gruppentherapeutischen Standesorganisation wäre oder bei der sämtlichen Techniken haben ihre eigene Standesorganisation.
Oder beispielsweise, wenn es sich um einen Therapeuten handelt, der Mitglied im Schweizerischen Psychotherapeutenverband ist, könnte man sich beim Schweizerischen Psychotherapeutenverband beschweren. Und es gibt in der Regel in den verschiedensten Standesorganisationen so etwas wie ein Ethikkomitee. Und was wichtig ist, dass diese Ethikkommissionen mindestens zur Hälfte von Frauen besetzt wären. In Amerika ist das so, hier ist das noch nicht der Fall. Und leider, und das ist ja auch in der Rechtsprechung im Zusammenhang mit Inzest immer so gewesen, dass Männergremien pro domo entscheiden, also dass keine große Bereitwilligkeit besteht, solche Delikte zu ahnden.
Das heißt aber, dass ich muss davon ausgehen, dass das Ethikkomitee von dieser oder jener Standesorganisation nicht unbedingt mir wird recht geben, wenn so wie ich die richtig verstanden habe, vor allem Männer in diesen Komitees sitzen. Das macht ja nicht sehr viel Mut, also was du da sagst.
Ich denke, ich würde nicht unbedingt sagen, dass sie nicht unbedingt recht geben, aber dass die Gefahr besteht, dass wenn keine Frauen in diesen Kommissionen sitzen und wenn keine Kenntnis über diese Thematik besteht, und mir ist zu Ohren gekommen, dass im medizinischen Rahmen also die Ombudspersonen sich nicht als unbedingt kompetent erwiesen hätten in der Beantwortung dieser Fragen, dann ist diese Gefahr groß. In Amerika ist es beispielsweise so, dass Mitglieder der Ethikkommissionen nachweisen müssen, dass sie an einem Kurs teilgenommen haben über sexuellen Missbrauch in der Psychotherapie.
Und da sind wir noch weiter vorweg.
Ja, da sind wir weit von entfernt. Aber es ist wichtig, dass auch dort mehr Wissen und mehr Kompetenz und Einfühlungsvermögen im Umgang mit dieser Problematik gefordert wird. Und das heißt also, dass wir auf struktureller Ebene ansetzen müssen. Ich denke, dass in unseren Ausbildungsinhalten, also sowohl im ganzen psychologischen Bereich, im medizinischen und im psychotherapeutischen, dass das ein wichtiger Punkt im Ausbildungscurriculum sein muss.
Also dass das sozusagen im Ausbildungslehrgang drin ist, dass man das zum Thema macht, Sexualität und Therapie, die eigene Berufsethik.
Und das ist es bis jetzt überhaupt nicht.
Ah, ja.
Was ich zum Beispiel auch gut würde finden, ist bei den Transaktionsanalytikern, das ist auch eine Schule, ist es so, wenn man dann seine Ausbildung fertig hat und graduiert wird, also das Diplom oder wie das heisst, überkommt, muss man sich schriftlich verpflichten, sich ethisch zu verhalten, explizit auch keine Patienten oder Patientinnen zu missbrauchen sexuell. Das finde ich auch
ein guter Weg.
Wichtig wäre dann noch, dass dieser Passus, dass sexueller Kontakt ausgeschlossen ist und dass man sich auf das verpflichtet, dass der auch eingehalten wird. Das heißt, dass wenn es zu solchen Übertretungen kommt, dass damit auch etwas geschieht. Tatsache ist, es besteht im Rahmen der verschiedensten Gesellschaften bestehen Sanktionen, die sind gefächert. Du hast ja schon davon gesprochen, dass es also Geldbußen gibt, obwohl es natürlich eine lächerliche Sanktion ist für eine Frau, die in ihrer Seele so massiv traumatisiert worden ist, wenn der Therapeut eine Geldbuße bis zu 2000 Franken bekommt.
Ja,
wichtiger finde ich die Auflage von Supervision. Mhm. Ich denke, das ist auch ein Thema, das wir jetzt noch gar nicht angesprochen hatten. Es kann ja auch nicht darauf ankommen, jetzt solche Fehlverhalten von Therapeuten in dem Sinne zu ahnen, dass wir die alle ausgrenzen. Die brauchen ja auch Hilfe und Unterstützung. Und ich meine, dass wir an unseren Ausbildungsinstituten ein Klima schaffen müssen, dass so viel Transparenz möglich ist, dass ein Therapeut sagen kann, ich habe Probleme, das ist mir passiert, das ist geschehen, oder ich bin so verstrickt, ich möchte mich damit auseinandersetzen, dass es also auch eine schulenübergreifende Intervision oder Supervision gibt. Das fände ich ganz wichtig.
Aber wie ist es denn, wenn bereits die Lehranalytiker in solchen Beziehungen sind mit den Kandidaten? Ich meine, dann ist eben so etwas schon gar nicht mehr möglich.
Dann denke ich, zum Glück gibt es an jedem Institut nicht nur einen Lehranalytiker. Und dass nun sämtliche Lehranalytiker und Lehranalytikerinnen durch die Bank zur Zunft der Missbraucher gehören, das würde ich sehr bezweifeln. Also von daher denke ich, es gibt auch Möglichkeiten, dort auszuweichen.
Wir sind jetzt ein bisschen abgerutscht, die Berufsoptik, also ist auch verständlich bei dem Thema. Ich würde doch noch mal gerne nachfragen, was macht eine betroffene Frau? Also wir haben hier auf einem Papier aufgelistet, wo man nachher beim Lora kann bestellen, wenn man das möchte, wo man sich hinwenden kann. Also diverse Telefone, aber auch zwei, drei Adressen, wo man hinschreiben kann, wenn man beispielsweise will, sich einfach mal aussprechen, um herauszufinden, was ist da los. Ich habe so ein ungutes Gefühl, betrifft mich das eventuell selber? Und andererseits aber auch Frauen, die auf der Suche sind nach einer Therapeutin. Also das wären ein paar Adressen, die wir da hätten. Und dann gibt es auch ein bisschen etwas weniger an Literatur, unter anderem dein Buch, Ursula, das rausgekommen ist letztes Jahr. Aber was kann eine Frau Betroffene noch machen? Respektive, mich würde auch interessieren, gerade wenn du gesagt hast, du kommst jetzt so eine Flut von Anfragen über, weiss man schon von Frauen, die es gewagt haben, beispielsweise ihren Therapeut damit zu konfrontieren, dass sie jetzt können warnen können, dass er ihre zu nachtreten ist? Oder weiss man von Frauen, die irgendeinen Gang durch die Institution schon angetreten haben? Weil ich glaube, das wäre auch etwas, was Frauen interessiert, die spüren, was wartet auf mich, wenn ich mich auf diesen Weg mache? Gibt es da aktuelle Beispiele von eurer Seite?
Möchtest du da etwas sagen?
Also ich kenne persönlich jetzt keinen Fall. Was ich höre, ist einfach, also es ist auch noch nie eine Frau zu mir gekommen, die gesagt hat, ich bin verstrickt, ich will eine Folgetherapie machen. Mhm. Ich höre einfach immer mehr von so Fällen. Also da kann ich nicht viel beitragen.
Also ich kenne solche Fälle und das ist ein etwas erschütterndes Bild, das ich von diesen Fällen zum Teil bekommen habe. Frauen, die versucht haben, ihren Therapeuten auf das anzusprechen, sei es noch während dieser Zeit oder anschließend, wo Therapeuten auf gleiche Weise reagiert haben wie Inzestväter, nämlich mit diesen typischen Abwehrmechanismen, bagatellisieren, Schuld zuschreiben, du hast es ja selbst gewollt.
Ist doch alles nicht so schlimm gewesen.
Ja, du bist ja eine erwachsene Frau und es hat dir doch auch Spaß gemacht. Dass es also sehr, sehr schwierig ist, Therapeuten dazu zu bringen, die Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, dass das auch der Grund dafür ist, dass von den Standesorganisationen her ein gewisser Druck mit ausgeübt werden muss und auch von der Öffentlichkeit, weil die wenigsten bereit sind, Verantwortung und Schuld dort auf sich zu nehmen. Ich habe auch von anderen Fällen gehört, wo beispielsweise der Ehemann der betroffenen Frau eine Auseinandersetzung mit dem Therapeuten gesucht hat, wo der Therapeut versucht hat, also den Mann zu erpressen, nichts zu sagen und Geldangebote zu machen. Ich kenne auch solche Fälle, wo der Therapeut derart zusammenbricht, dass er sagt, wenn du irgendetwas unternimmst, dann bringe ich mich um. Und kannst du mit diesem Gefühl leben, dass meine Existenz ruiniert ist, gerade von medizinischer Seite aus.
Sie ist total erpressig.
Ja. Es würde ja theoretisch im medizinischen Rahmen die Möglichkeit bestehen, eines Verlustes der Praxisbewilligung. Ich denke, dass das auch wichtig ist, dass Frauen das wissen. Und das bedeutet natürlich unter Umständen also das Ende der Existenz, der beruflichen Existenz. Es gibt auch die Möglichkeit, die Praxis wie für einige Zeit zu schließen. Mhm. Es wird auch zum Beispiel gefordert von Amerika, aber jetzt bin ich schon wieder bei den eher berufspolitischen Dingen, dass die Namen der missbrauchenden Therapeuten in den einschlägigen Fachjournalen veröffentlicht werden, so dass Frauen wissen,
also der dort ist das passiert. Missbraucht, ja. Ja, oder ja. Hat missbraucht. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, da ist man noch, schon noch einen Schritt weit weg der Phobie aus in der Schweiz.
Ich glaube, wir sind noch am Anfang und wir brauchen mehr weibliche Anwältinnen, nicht nur im juristischen Sinne, die dieses Thema mitvertreten. Und ich denke einfach, dass eine solche Veranstaltung wie die heutige, so ein Gespräch mit ein Schritt sein wird, dass sich doch zunehmend auch Arbeitsgruppen bilden. In Basel gibt es so eine Gruppe, auch glaube ich, nicht nur Therapeuten, sondern also nicht medizinische, sondern auch ärztliche Therapeuten. In dieser Gruppe arbeiten auch Männer mit. Also das Thema wird aufgegriffen. Mhm.
Also dass so halt wie beim Thema Inzest noch dies noch etwas muss entstehen und etwas muss wachsen.
Anybody home? Well, you don't know me, but I know you, and I've got a message to give to you. Okay, who is this really? And the voice said, this is the hand. This is the hand. The hand that takes. This is the hand. The hand that takes. Here come the planes. They're American planes, made in America. Smoking or non-smoking? And the voice said, neither snow nor rain, nor gloom of night shall stay these couriers from the swift completion of their appointed round.
Ich würde gerne noch etwas sagen von der Arbeitsgruppe, wo wir jetzt im Aufbau sind, also wo auch Männer mitmachen, Therapeuten. Und zwar geht es um Gruppentherapeuten, wo wir erstens eine Ethikkommission auf die Beine stellen und zweitens auch ein Klima schaffen innerhalb von dieser Arbeitsgruppe, also wo es Therapeuten besteht, wo man eben getraut, sich auch über die Schattenseiten auszusprechen vom Beruf. Und über, ja, wir haben alle auch das Thema Sexualität taucht auf. Wie gehe ich damit um, wenn jetzt jemand sich verliebt in mich? Also werde ich dann einfach verlegen und klemme ab und dann geht ja auch etwas verloren an Möglichkeiten. Oder lasse ich mich eben, bin ich verführbar? Also dass ich getraue, über das zu reden. Und dass es nicht darum geht, einfach Kollegen oder Kolleginnen auszugrenzen. Und außerdem hoffe ich eben, dass mehr Gruppen sich bilden, auch auf beruflicher Seite, wo dann Frauen sich wirklich ernst genommen fühlen können, wo sie sich hinwenden können, als eine Möglichkeit.
Ich glaube, dass das auch ganz etwas Wichtiges ist und dass das den Frauen auch Mut machen kann, aus dem Schweigen herauszutreten. Denn das ist wichtig, dass den Therapeuten schützen wollen. Das schafft auch eine Bindung. Und das Lösen der Bindung hat häufig auch damit zu tun, dass ich in der Lage bin, loszulassen.
Und ihn nicht mehr zu schützen.
Und ihn nicht mehr zu schützen. Ja. Und aus dem Schweigen herauszutreten. Das kann mich frei machen. Alles andere verstrickt mich noch lange, nachdem es aufgehört hat.
Ich glaube, das ist ja das Ziel von dieser Sendung, dass Frauen Mut bekommen sollten, wahrzunehmen. So etwas kenne ich auch. In die Richtung, glaube ich, erlebst du auch, Charlotte, in deiner Arbeit.
Ja. Und ich möchte eigentlich Frauen noch einmal ermuntern, jetzt am Ende dieser Sendung, sich wirklich mit den Möglichkeiten, die jetzt bestehen, bei den Möglichkeiten, sich zu melden, Kontakt aufzunehmen mit diesen Personen oder zu schreiben. Und es ist ja wirklich so, dass auch hier in Zürich, der Region Zürich, wird es umso mehr Gelegenheiten geben, Gruppen geben, umso mehr Frauen sich überhaupt melden.
Also das heisst, je mehr Frauen sagen, für mich ist das Thema, ich brauche jetzt eine Gruppe, desto eher und desto schneller werden so Gruppen entstehen. Ja. Oder so Angebote, wo Frauen sich hinwenden können. Wir haben eine Liste gemacht oder eine Zusammenstellung gemacht von dem, was es jetzt schon gibt. Möglichkeiten, wenn Frauen sich möchten aussprechen über einen sexuellen Missbrauch, der in der Psychotherapie passiert ist. Oder auch wenn sie die Adresse suchen von einer Therapeutin, an die sie sich können vertrauensvoll wenden können. Und wir geben euch die Telefonnummern oder Adressen jetzt bekannt. Wenn euch das alles ein bisschen zu schnell ist, dann könnt ihr das Flugblatt aber auch bestellen mit einem frankierten und adressierten Rückantwort-Couvert beim Radio Lora, Postfach 80 26 Zürich. Ich gebe mal die Telefonnummern durch. Das wäre das Nottelefon für vergewaltigte Frauen in Zürich. Das hat das Telefon 01 271 46 46 und ist täglich vom 10 bis 7 erreichbar. Dann gibt es unterdessen auch ein Unterstützungstelefon für therapiegeschädigte Frauen. Und das hat das Telefon 01 242 98 44 und das ist jeweils am Montagabend vom 8. bis 10. offen. Die Telefonnummer gilt ab dem 9. April. Und dann könnte man sich auch an Ursula Wirz wenden, und zwar schriftlich. Sie hat die Adresse Theaterstrasse 14 8001 Zürich. Und für die den Zusammenhang jetzt nicht mehr herstellen können, Ursula ist auch diejenige, die hier am Tisch mitdiskutiert hat und die auch ein Buch geschrieben hat, wo Inzest und auch sexuelle Übergriffe, Therapien thematisiert werden. Das Buch heisst «Seelenmord» und ist letztes Jahr rausgekommen. Und die Literaturliste, die wir euch beilegen können, die steht auch darauf, wenn ihr euch das Flugi mit der Telefonnummer wollt, besorgen. Und dann gibt es noch eine Adresse, wo man sich hinwenden kann. Und zwar ist das der Verein Prisma. Das ist ein Verein gegen sexuellen Missbrauch. Postfach 610 in 8052 Zürich. Also wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr Unterstützung braucht, wenn ihr einfach mal wissen wollt, wo kann ich mich hinwenden, könnt ihr euch an eine von diesen vier Adressen wenden. Wenn ihr etwas lesen wollt zum Thema, gibt es das Buch «Seelenmord». Vielleicht könntest du noch sagen, in welchem Verlag das
rausgekommen ist. Das ist im Kreuzverlag erschienen, in Zürich und Stuttgart. Und ist im Herbst 1989 rausgekommen.
Erschienen. Und Ursula Wirz schreibt sich mit TZ und nicht nur mit Z.
Das ist richtig.
Und dann ist auch noch etwas rausgekommen, das heisst «Verführung auf der Couch». Das ist im 1988 erschienen. Das ist anonym. Vielleicht kannst du dazu noch etwas sagen.
Das ist im Core Verlag erschienen.
Core, K-O-R-E.
In Freiburg. Und das ist der Bericht einer Betroffenen mit einem Aufsatz im Nachwort von einem Psychoanalytiker.
Ja. Und die beiden Sachen wären also auf Deutsch. Es gibt auch noch ein paar Sachen, die auf Englisch erschienen sind. Die stehen auf dieser Literaturliste, die ihr könnt bestellen könnt, zusammen mit den Adressen beim Radio Lora am Postfach 8026 Zürich. Bitte schickt uns doch ein frankiertes und adressiertes Rückantwort-Gouvert, damit es uns nicht zur Tür kommt. Jetzt noch ein bisschen Musik zum Schluss. Ade zusammen, merci fürs Zuhören.
Once past sundown, this is my town. I'll be seeing you.
Die Frauen, die die Sendung noch einmal hören möchten oder die ihrer Freundin einen Tipp geben, sie soll sie doch hören, geben wir noch bekannt, wenn die Sendung wiederholt wird. Und zwar ist das am kommenden Sonntag, am 4. läuft die Sendung noch einmal auf dem Lora. Und dann wird sie noch einmal wiederholt am Mittwoch, am 28. März, am Morgen um 9:30 Uhr. An diesen beiden Daten könnt ihr die Sendung noch einmal hören oder euch noch einmal eine Adresse merken. Und gebt doch den Tipp weiter. Vielleicht gibt es noch manche Frauen, die ihr kennt, die das ein wichtiges Thema finden oder die selber betroffen sind. Yeah.